Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 290.
Es ist 12.05 Uhr.
HR2. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Margarete Zülch. Zum 90. Geburtstag ihres Familienbetriebes. Gastgeber ist Johannan Schelljem. Frau Zülch, warum heißt Ihr Haus am Kornmarkt nicht Café Zülch, sondern seit 1914 Wackerskaffee?
Das heißt deshalb Wackerskaffee, weil meine Mutter, geborene Wacker, das Geschäft 1914 gegründet hat am Kornmarkt. Es war ein Feinkostgeschäft und dann hatte sie die Idee, eine kleine Kaffeerösterei zu kaufen und fing an, Kaffee zu rösten. Sie kam aus einem Dorf, aus dem Schwäbischen, Tochter eines Schmiedemeisters, kam nach Frankfurt.
Allein?
Alleine, sie war in der Handelsschule und dann hat sie eine Lehre gemacht im Feinkosthandel und dann hat sie sich selbstständig gemacht.
Wie alt war sie damals?
23 Jahre alt. Das waren 7 Geschwister und sie waren ganz froh, dass die älteste Tochter nach Frankfurt ging und sie war sehr tüchtig und hatte Erfolg. Sie hat dann ihr Geschäft angefangen, das lief. Natürlich kam dann der Krieg, das hatte seine Schwierigkeiten.
Wie war es denn im Krieg? Also hat sie das ganz alleine gemacht, 14, 18?
Das weiß ich nicht. Sie wird wohl Mitarbeiter gehabt haben. Das weiß ich nicht. Sie hat, darüber wurde nicht so viel gesprochen. Oder ich war ja damals auch noch gar nicht auf der Welt. Ich bin 22 geboren. Und sie hat es eben durchgestanden, die Kriegsjahre. Und dann nach den Kriegsjahren ging es sehr gut. Dann hat sie ihre 4 jüngeren Schwestern nachkommen lassen und die haben alle im Geschäft mitgeholfen. Es war ein Erfolg, auch mit dem Kaffee.
Wann kam denn Ihr Vater dazu?
1918 haben meine Eltern geheiratet. Da gab es noch keinen Kaffeeausschank, da war nur Verkauf. Mein Vater war Student aus Kiew. Und konnte dann auch nicht zurück durch die Revolution und Enteignung dort.
Wie hieß er?
Bitte? Slutsky. Und Jakob Slutsky. Mhm. Und ich bin eine geborene Slutsky.
Was hat er denn studiert?
Der war in Friedberg auf dem Technikum. Erst wollte er was anderes studieren und war in Paris, weil er ja, seine Zweitsprache war Französisch, aber das lag ihm nicht so. Und dann hat er hier hat Deutsch gelernt und war hier in Friedberg auf dem Technikum.
War eine russisch-jüdische Familie?
Mein Vater war Jude, ja.
Mhm. Ja. Kamen die Großeltern nach?
Die kamen danach. Ja, irgendwann muss das gewesen sein. Also wann war die Revolution? 1819, danach kamen sie, ja.
Wie sah denn damals das Kaffeegeschäft aus? Wer hat denn überhaupt Geld gehabt für Kaffee 1918?
Da wurde nicht so großzügig Kaffee eingekauft wie heutzutage, aber es wurde gekauft. Kaffee gehörte einfach, das ist ein Genussmittel. Und die Leute haben schon immer sehr gern guten Kaffee getrunken und haben sehr geschätzt, frischen Kaffee zu kaufen. Das hat sich auch schnell rumgesprochen. Aber dass es so Pfund- und Kiloweise gekauft wird, das war wohl damals nicht der Fall. Aber er wurde gekauft und hat einen sehr guten Namen. Und mit dem Mädchennamen Wacker hat meine Mutter das gegründet und das ist Wackers Kaffee. Der wurde dann schon sehr bekannt. Das hat dann mein Vater gemacht. Er konnte ja nicht zurück, sein Studium hat er nicht weitergemacht. Und dann hat er sich ganz dem Kaffee mit Leidenschaft und mit er war in seinem Element in dem Kaffeehandel. Und er hat immer gesagt, das kann ich mich noch als Kind erinnern, wir müssen das besser machen als die anderen. Und er hat immer den Kaffee probiert und hat seine Mischungen gemacht und hatte sehr viel Freude an dem Kaffee. Und es kam also an bei dem Publikum.
Wie war denn das Elternhaus?
Wir hatten eine sehr schöne Wohnung, Ecke Großer Kornmarkt und Weißadlergasse. Das war eine 4-Zimmer-Wohnung mit 2 Mansarden. Da wohnten dann eine Köchin und ein Hausmädchen. Und zu uns kam, meine Mutter hat wunderbar Klavier gespielt und es war ein sehr gastliches Haus. Ich hatte noch 2 Geschwister, mein Bruder und meine Schwester, das waren Zwillinge.
Jünger?
Älter, 3 Jahre älter.
Was ist aus denen geworden?
Meine Schwester ist leider verstorben, 1961, und mein Bruder ist Künstler geworden. Ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt. Es war alles sehr harmonisch. Und wir hatten immer sehr viele russische Gäste da. Und dann sollte meine Mutter immer russische Lieder spielen, die ihr nicht bekannt waren. Noten gab es auch nicht. Und dann hat sie immer gesagt, ach, sing doch mal vor, wie geht denn das? Und dann konnte sie das spielen. Und dann haben die gesungen und geweint. Hatten alle Heimweh.
Mhm. Gab es eine jüdische Kultur bei Ihnen zu Hause?
Nein, das gab es leider nicht. Mein Vater ist konvertiert auf Wunsch meiner Mutter vor der Hochzeit zum evangelischen Glauben.
Sie haben
mein Großvater war Jude. Er sprach Deutsch mit Akzent und alles an ihm hat mir gut gefallen. Er war immer elegant gekleidet. Er hätte nie im Sommer nur im Hemd da gesessen. Es war alles perfekt an ihm. Wir sind gerne zu meiner Mutter ins Geschäft gegangen, auch zum Vater. Und meine Mutter war dann, weil da immer sehr viel Betrieb war, ein bisschen streng. Jetzt haben wir immer geguckt, was hat sie für einen Gesichtsausdruck, wenn wir da drei erwartungsvoll unsere Mutter im Geschäft besucht haben. Wenn sie freundlich geguckt hat, dann durften wir reinkommen. Wenn sie aber die Stirn gerunzelt hat und hat streng geguckt, dann sind wir rückwärts wieder verschwunden, ohne Ton. Also wir sind mit Blicken gut erzogen worden.
Frau Zülch, erinnern Sie sich an die Kaffeesorten? Woher kamen die?
Das hat mich immer interessiert, ja. Und ich kenne heute noch die Kaffeesäcke, die aus Jaffa kommen. Die haben einen blauen Streifen. Kenia ist hervorragend. Kenia ist ein Spitzenkaffee. Uganda weniger. Also Kenia schon, ja. Mhm. Sehr gut. Und dann Mittelamerika. Dann ganz fantastische Sorten aus dem Hochland von Mexiko. Da gibt es nur zwei Plantagen, die diesen berühmten Kaffee anbauen. Und die Plantagen gibt es heute noch. Da kaufen wir heute noch Kaffee. Da kostet das Kilo 31,60. Moment. 8,60. 17, 20 Euro, entschuldigen Sie, ich habe eben in D-Mark
Sie denken gerechnet. In D-Mark und rechnen gerechnet. In Euro.
Ja, aber jetzt in Euro stimmt es. 17, 20, ja.
Wann haben Sie Ihren ersten Kaffee getrunken?
Und das kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Der hat mir eigentlich als Kind nie so geschmeckt. Und da gab es mehr Kakao und andere Getränke. Aber später dann, also als ich noch 17, 18 war, oder 16, da habe ich mich schon interessiert, wie wird der Kaffee geröstet und wie schmeckt er. Da habe ich dann sehr gerne Kaffee getrunken. Mhm. Und konnte das auch unterscheiden, schon am Rohkaffee, der kommt daher. Das war so eine Übungssache.
Wie hat sich Ihr Leben, wie hat sich die Arbeit im Haus, bei Wackers Kaffee verändert in den Jahren 30, 33, 37, 39?
Nun ja, 33 war die Machtergreifung von dem Hitler-Regime. Das hat unser Leben verändert. Und es war eine sehr schwierige Zeit mit zum Teil Verfolgung und Entbehrung. Und das Geschäft lief weiter, es wurde aber boykottiert. Und
weil die Großeltern jüdisch waren.
Ja, und mein Vater auch Jude, obwohl er ja konvertiert ist. Deshalb war er Jude. Und es war unglaublich viele Gehässigkeiten, was man erlebt hat.
Auch von den Kunden?
Nein. Also wir haben sehr viele Freunde erlebt. Und auf der einen Seite hat man sich doch sehr geborgen gefühlt, auch im Freundeskreis. Andererseits, wie das damals so war, da war ja ein Hauswart, ein Straßenwart. Das war ja alles, bis zu jedem Haus war alles unter Kontrolle der Nazis. Und unser Geschäft wurde boykottiert, es war schrecklich. Dann kam einer über Nacht, wurde da dran geschrieben, wörtlich, wer vom Jud frisst, stirbt dran. Ja, also das war für uns einfach schockierend. Trotzdem konnte ich weiter in die Schule gehen, aber ich konnte sie nicht wechseln.
Herderschule, oder?
Ich war in einer evangelischen Mädchenschule. In der Katharinenschule. Und mein Bruder war schon auf dem Gymnasium, meine Schwester. Und ich konnte aber die Schule nicht wechseln. Und ich war froh, dass ich noch dort sein konnte. Und alle Mitschüler und Lehrer waren nett zu mir. Und Ja, mein Vater konnte dann noch rechtzeitig nach Amerika.
Wann ist er weg?
Er ist 38 bei der ersten Verhaftungswelle. Nach der Kristallnacht 38 ist er verhaftet worden und kam ins KZ.
Welches?
Buchenwald. Er hat aber Papiere eingereicht zum Auswandern zunächst, auch für uns auch. Und dann kam vom Konsulat die Nachricht, dass die Papiere fertig sind, dass er auswandern kann. Nun war er aber ja in Buchenwald in dem KZ. Ist meine Mutter ans amerikanische Konsulat und hat gesagt, schicken Sie bitte die Vorladung, dass die Papiere fertig sind, nach Buchenwald, da ist er in diesem Konzentrationslager. Das haben die Amerikaner gemacht. Er kam frei und musste innerhalb 4 Wochen Deutschland verlassen oder sich wieder in Buchenwald melden. Das hat geklappt, er war weg.
Seine Eltern konnten nicht mit?
Seine Eltern konnten nicht mit, die waren schon über 80 und sind leider, ich war noch einen Abend vorher dort, wann war das jetzt, wie die große Verhaftungswelle kam. Also sie sind weggekommen zunächst nach Theresienstadt und von da nach Auschwitz. Und was da passiert ist, das muss ich nicht sagen, das ist ja jetzt bekannt.
Sie sind dann in Frankfurt geblieben, haben Sie was gespürt von der...
Natürlich, natürlich.
Was haben Sie gespürt?
Ich kann mich noch genau erinnern, dass wir vorgeladen waren an der Gestapo in der Lindenstraße. Wir wussten gar nicht, wo die Lindenstraße ist. Das war schon sehr hart. Und da kommt eine Nachbarin, die hat da gearbeitet, die war früher bei der beim Kriminalamt. Wurde da übernommen von der Gestapo. Und die fragte uns alle drei, was macht denn ihr hier? Und ich sagte, wir sind hier vorgeladen. Och, sagt sie, was ein Quatsch. Ich erledige das für euch. Nehmt uns die Papiere aus der Hand, aber da haben wir schon eine Stunde da gewartet und hatten schon eine Vernehmung hinter uns. Und verreist es und sagt, ich erledige das für euch, ich begleite euch hier hinaus. Und sind wir wieder rausgegangen, meine Mutter stand noch da. Ich weiß nicht, es war über eine Stunde und hat auf uns gewartet. Ja, das war unser Glück, aber das war nicht das letzte Mal, dass wir vorgeladen waren. Das war noch.
Mussten Sie die Schule verlassen?
Ich habe die Grundschule zu Ende gemacht und dann musste ich die Schule verlassen. Ich durfte auch keine Lehre anfangen, auch nicht bei meiner Mutter. Ich durfte nicht in eine Privatschule gehen. Ich durfte keinen Kaffee mehr verzehren. Ich durfte gar nichts mehr. Man musste immer unterschreiben, ob man rein arisch ist. Und ich habe gesagt, ich weiß es gar nicht so genau. Mein Vater ist Russe. Ja, wenn Sie das nicht wissen und nicht unterschreiben, dann können Sie weder in die Schule, Sie können keinen Kaffee verzehren. Ich durfte gar nichts machen.
Und in eine jüdische Schule sind Sie dann auch nicht gegangen?
Gab es doch gar nicht mehr. Gab es auch keine jüdische Schule.
Die wurden dann aufgelöst.
Alles wird, ja.
Ja. Frau Zülch, wie hat das Geschäft überlebt? Sind Sie nicht pleite gegangen? Warum nicht?
Warum nicht? Ja, das lag daran, dass meine Eltern einen Entschluss gefasst haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Um uns zu schützen, weil wir ja nicht mitkommen, haben sie sich noch in letzter Minute nach dem Nürnberger Gesetz scheiden lassen. Das heißt, die Ehe wurde für ungültig erklärt. Und dadurch war meine Mutter ja wieder Deutsche und rein arisch und konnte das Geschäft halten. Mhm. Mhm. Und das Geschäft lief weiter, sie wurde auch nicht angegriffen, nur wir Kinder wurden attackiert.
Die Nachbarn, die Kunden, haben die sich anders verhalten als der Rest der Stadt?
Also eigentlich im Grunde gab es mehr nette Leute als primitive und gemeine Leute. Es gab viel mehr Nette.
Am 24. März 1944, die Bombennacht.
Ja.
Da haben Sie auf einen Ziegelstein eingeritzt, Bobby lebt. Wer war Bobby?
Unser Kindermädchen hat mich Bobby getauft und heute bin ich noch immer die Bobby. Das war der schlimmste Angriff 1944. Da wurde dann ein Keller gebaut an der Katharinenkirche. Da war ein Lokal, das hieß Kakaostube. Und da waren 2 Keller untereinander und es wurde mit Eichenbalken gestützt. Und da sind wir das erste Mal hin. Es war aber kein Alarm, es war nur Voralarm. Und trotzdem, meine Mutter wollte gar nicht in den Keller.
Am 24. März?
Ja, die hat immer, wenn ein Angriff war, ins Haus stand, noch ist sie rauf und hat sich an das Klavier gesetzt und hat gespielt, nun danket alle Gott. auch jeden Sonntagmorgen, bevor es Frühstück gab. Nun danket alle Gott. Und da waren wir dann in diesem Keller und es war ein furchtbarer Angriff. Und dann sagte der Luftschutzwart, also es brennt alles ringsum, es fallen auch noch Bomben, also es wird nichts hier. Wer Mut hat, geht durchs Feuer. Es ist aussichtslos. Und ich hatte meine Reithosen an und Reitstiefel und einen Bademantel mit Kapuze. Und da sagt er, machen Sie das wenigstens nass. Sag mal, so Wasserkübel habe ich nass gemacht. Und habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mutter, ich gehe jetzt raus. Komm bitte mit. Mach deine Kleider nass. Ich bin raus, kam niemand mehr hinter mir, weil da Bomben fielen. Ich war ganz alleine. Es war ein Feuerorkan. Ich will das jetzt gar nicht erzählen. Es war unglaublich. Ich bin ganz alleine durch diesen Feuerorkan. Also 22 Jahre.
Wohin gerannt?
Ich wollte an Main, kam aber nicht durch. Und dann bin ich über die Zeil, da brannte auch alles. Und der Brönnerstraße, werde ich nie vergessen, merkwürdigerweise, da standen noch ein paar Häuser und es brannte nichts. Und da bin ich durchgelaufen und kam raus am Volksbildungsheim. Und da muss ich gleich mit löschen und ich drehe mich rum und sehe die Stadt brennen. Und ich sehe die Paulskirche und ich habe gedacht, das ist nicht wahr. Also das erlebe ich nicht, das ist ein Albtraum, das gibt es doch nicht. Ich bin zurück und habe mein Elternhaus gesucht und habe nach meiner Mutter gesucht. Ich habe gesucht, da war der Brand ziemlich vorbei. Deshalb bin ich vom Volksbildungsheim zurück an die Hauptwache. Aber da konnte man nicht laufen, das war alles voll Trümmer. Und da hatte schon jemand so ein Kästchen gerahmt und stand so und so lebt und so. Und da habe ich auch so ein Kästchen gemacht mit einem Stein und habe dann geschrieben, Bobby lebt. Und wie ich wieder hingeguckt habe, stand dran, Mutti lebt, Bad Soden. Und da haben wir uns Bad Soden bei Freunden getroffen.
Das war dann der glücklichste Augenblick in diesem Krieg.
Ja. Ein Jahr danach hat man wieder mal nach den Trümmern geguckt oder es war im Sommer. Also im Sommer, glaube ich, war das. Auf den Trümmern war auf einmal alles voller Blumen.
Was für Blumen?
Wir haben gesagt, das sind Trümmerblumen. Das war so lila blühendes Unkraut. Und es wurde, diese Trümmer wurden dann weggeräumt. Das heißt, die Straßen wurden geräumt. Die Trümmer blieben noch lange liegen.
Das heißt, es waren keine Mauern an den Straßenrändern, sondern Schotter.
Nix, ein Trümmerhaufen, ein Haufen Trümmer, nichts.
Wovon haben Sie gelebt? Wo haben Sie verkauft?
Wir sind nach Bad Soden gegangen.
Und dann? Warum Bad Soden?
Da hatten wir Freunde, Professor Hausmann. Die haben gesagt, wenn irgendwas ist, kommt zu uns. Und dann hatten wir im Hotel ein Zimmer, da haben wir alle gewohnt. Und von was haben wir gelebt? Meine Mutter hat dann so eine Verteilerstelle bekommen für Lebensmittel und das waren Suppen, kochfertige Suppen. Es war ja dann ein bisschen Hungersnot kam dann. Und bevor die Amerikaner kamen, da kam der Bürgermeister und sagte, verteilen Sie die ganzen Suppen, die Sie haben, Sie werden sonst plündern bei Ihnen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ganz Bad Soden hatte Wacker Suppen zu essen. Und da gab es den schönen Spruch, esst Wackers Suppen und ihr seht aus wie die Puppen. Und dann kamen die Amerikaner. Und da sind wir auf so einem Berg in Bad Soden und haben wir gesehen, wie die Panzer da die Autobahn entlang kommen. Und dann sind die in Bad Soden einmarschiert, es wurde auch noch geschossen, es gab noch Tote. Noch am letzten Tag. Es war wie eine Erlösung. Da meine Mutter eine sehr geschäftstüchtige Frau war, die alles angepackt hat, hat sie ein Geschäft angefangen in Bad Soden. Und es florierte sofort wieder.
Was hat sie da verkauft?
Sie hat zuerst mal Sachen importiert aus dem Schwäbischen, wo sie her ist, weil ja Hungersnot war. Salz und Obst und Gemüse, das hat geklappt. Und sobald als möglich hat sie, ich glaube schon 1950 schon, wieder eine Kaffeerösterei eingerichtet. Hat sie eine gebrauchte Rösterei gekauft und es wurde wieder Kaffee gekauft, was so gab im Anfang. Das war nichts Besonderes, aber es war Kaffee und da wurde wieder Kaffee geröstet. Sie hat wieder in ein Geschäft angefangen und es lief. Jakob hieß mein Vater. Also Jakob kam und guckte sich das an in Bad Soden. Die Rösterei lief und er hat wieder die Kaffeerösterei gemacht. Das waren die ersten zwei, die Doppelhäuser, Konrad 9 und 11, die aufgebaut wurden, 1955. Und da ist dann meine Mutter wieder rein Und da war das Kaffeegeschäft wieder. Da waren wir wieder zu Hause.
Frau Zülch, was waren das für Kaffeemoden, die dann kamen? Wer hat bei Ihnen Kaffee gekauft und was für Kaffee haben Sie ausgeschenkt?
Wir haben immer einen sehr guten Kaffee ausgeschenkt. Wir hatten eine italienische Kaffeemaschine. Es wurde Tasse für Tasse zubereitet. Und die Leute haben Kaffee getrunken und Cappuccino und Espresso. Espresso wurde getrunken, Cappuccino kam etwas später in Mode.
Wie frisch ist der Kaffee in Wirklichkeit? Wie wird er behandelt? Wo wird er behandelt?
In Wirklichkeit ist er tagesfrisch. Wir haben eine Kaffeerösterei und da wird der Kaffee jeden Tag frisch geröstet. 30 Kilo in 10 Minuten. Und wir haben zwei Maschinen. Wir machen die Langzeitröstung. Das Schnellrösten, das hat den Kaffee den Ruf gebracht, der Kaffee schmeckt sauer, weil er nicht richtig durchgeröstet ist. Wir machen eine Langzeitröstung, das ist ein bekömmlicher Kaffee, das dauert etwas länger, er verliert etwas mehr an Volumen, weil der Kaffee ja Feuchtigkeit hat, aber es ist absolut ein bekömmlicher und schmackhafter Kaffee. Wenn er schnell behandelt wird, verliert er weniger Gewicht. Wir haben zwei Lieferwagen und jeden Tag kommt der Kaffee, wird morgens geht mein Sohn in die Rösterei, das ist ja unsere wichtigste Sache, und röstet Kaffee. Wir haben da ein sehr schönes Lager. Wir machen auch Führungen und dann wird der Kaffee sorgfältig geröstet, dann kommt er ins Säcken und dann kommt er zu uns ins Geschäft und zu unseren Kunden. Da wird der Kaffee ausgefahren. Ich gehe gerne ins Geschäft, das ist mein Leben. Ich freue mich, wir haben so nette Kunden und nette junge Mitarbeiter. Es macht mir viel Freude, im Geschäft zu sein. Und ich bin für jeden Tag dankbar, wo ich noch dahin gehen kann.
Aber wie kommt denn Ihre Auswahl des Kaffees zustande?
Man muss schon die Plantagen kennen, wo der gute Kaffee wächst. Das ist genau wie beim Wein, dann kennt man die guten Lagen. Und von diesen guten Lagen kauft man Kaffee und die Kunden wissen das sehr zu schätzen.
Also der Blue Mountain aus Jamaika?
Der hat seine Freunde, ja.
Und seinen Preis?
Und seinen Preis. Und die Leute wären sehr traurig, die kommen samstags immer sich was Köstliches kaufen, wenn mal kein Blue Mountains da wäre.
Der kostet 68 Euro das Kilo.
Ja, wir verkaufen 100 Gramm Weise.
6,80.
Ja, und es gibt 12 Tassen, wenn man es umrechnet, ist es noch tragbar.
In Ihrem Geschäft stehen mit diesen Glasbehältern, mit der Bizerba-Waage, die es seit mindestens 100 Jahren gibt, die Zeit nach wie vor still.
Also, was jetzt in diesem Stammhaus am Kornmarkt steht, ist aus den 50er Jahren und zum Teil noch von früher gekauft. Denn wir hatten ja nichts mehr. Was so modern ist, zum Beispiel Spülmaschinen und Kühlung, das ist alles so, dass man es nicht sieht. Man sieht nur die Einrichtung der 50er Jahre. Und die Leute freuen sich darüber, dass sich da nichts ändert. Da haben wir im ersten Stock ein Büro, wir haben Versand, das wird jeden Tag alles mit dem Computer gemacht. Also eingegeben, UPS, was an Versand rausgeht. Und da kommen auch viele Bestellungen jeden Tag. Und das holt mir schon mein 13-jähriger Enkel. Sag ich, drück mir doch mal die Bestellungen raus, was da im Computer ist. Das macht er dann.
Sie haben es ja auch geschafft, dass Ihr Sohn und Ihre Tochter in den Betrieb eingestiegen sind.
Und ich bin sehr froh, dass es ein Familienbetrieb geblieben ist und dass mein Sohn und meine Tochter im Geschäft sind. Und mein Sohn macht die Rösterei so, wie es mein Vater gemacht hat. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb und ich fühle mich wohl in diesem kleinen Familienbetrieb und ich glaube, meine Tochter und mein Sohn fühlen sich auch wohl. Kaffee ist ein Genussmittel und wenn sich jemand was Gutes tun will und dann trinkt er gerne lieber eine gute Tasse Kaffee als eine ganze Kanne, die nicht schmeckt.
Wir hatten vorhin über die Trümmer gesprochen,
ja.
Dann waren Geld hatten sie nicht, um es aufzubauen. Wer hat es aufgebaut?
Das hat damals die Nassauische Heimstätte und die hieß SÜWAG, Süddeutsche Wohnungsbaugesellschaft. Die haben das aufgebaut und meine Mutter war eigentlich gar nicht mit einverstanden, sie wollte selbst bauen, aber es war kein Geld da. Nebenan das Haus gehörte dem Herrn Binding, Der hatte auch kein Geld von Windingbier. Die haben sich zusammengetan. Was machen wir denn jetzt, Frau Wagner, Herr Binding? Also, dann haben die Folgendes vereinbart. Die Gesellschaft hat es aufgebaut und meine Mutter hat so Bedingungen gemacht. Nutzungsrecht, Wohnrecht, auch für die Kinder und Vorkaufsrecht. Sie hat es versprochen bekommen, dass ich es wieder kaufen kann. Und dann war gar nicht mehr die Rede davon. Dann hatten die keine Lust zu verkaufen. Ich habe also wirklich, ich glaube, 25 oder 30 Jahre darum gekämpft, verkauft mir das. Aber jedenfalls, wir sind wieder da zu Hause. Aber es hat uns einiges an sehr viel Geld und Nerven gekostet. Das Leben ist ein Kampf. Und wer nicht kämpft, der kann nicht gewinnen. So ist es. Für alle, glaube ich.
Und wie viele Enkelkinder haben Sie mittlerweile?
Fünf?
Ja. Und Sie sind 82 und gehen täglich trotzdem ins Geschäft?
Gerne, mit Vergnügen, jeden Tag.
Also nicht trotzdem, sondern...
Weil es mir Freude macht. Das ist mein Leben.
Herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio gewesen sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Johann Schellier.
Deutschlandradio Berlin, 1945, der Bombenkrieg.
Vor 60 Jahren nahte das Ende des Zweiten Weltkrieges. In unserer Reihe 1945, der Bombenkrieg, erinnert Wolfgang Buschfort an die Bombardierung des Ruhrgebiets von 1943 bis 1945.
Britische Bombe auf dem Weg nach Essen. Zwar hat es schon öfter Angriffe auf das Ruhrgebiet gegeben, doch der 5. März 1943 war der Beginn einer alliierten Großoffensive gegen die Region. Roosevelt und Churchill hatten dies im Januar auf ihrer Konferenz in Casablanca vereinbart. Neben der Zerstörung von Industrie- und Wohngebieten war ein weiteres Ziel, die Bevölkerung zu demoralisieren und im traditionell links eingestellten Revier zum Widerstand gegen Hitler zu bewegen. 600 Lancaster-Bomber setzten die Essener Innenstadt in Brand, erinnert sich Friedrich Felber, damals 12 Jahre alt.
Die kamen und setzten diese Leuchtbomben ab, die Markierungsbomben, aber dann war der Bombenhagel und der Stabbombenhagel so intensiv, da konnten wir uns nicht mehr nach draußen wagen. Wir hatten selbst auf unserem Gelände, habe ich nachher zusammengesammelt, das vergisst man ja nicht, 46 Stabbrandbomben.
Überall im Revier lernten schon die Kinder in der ersten Klasse, wie sie sich bei Luftalarm zu verhalten hatten, so der Dortmunder Siegfried Liesenberg.
Wir waren damals 7 Jahre alt und hatten unser kleines Tornisterchen da mit dem Wesentlichen, was da rein gehörte und was man brauchte, dabei. Dazu gehörte also so etwas, was zum Überleben notwendig war, ein feuchtes Handtuch etwa. Wenn also Bomben hier drauf kamen, sich das vors Gesicht zu halten und mit den Daumen in den Ohren und den kleinen Fingern auf der Nase das zuzuhalten und dann möglichst Augen und Mund geschlossen zu halten.
Nach Goebbels Durchhalterede im Berliner Sportpalast, in der er zum totalen Krieg aufrief, machte im Ruhrgebiet ein Spottvers die Runde. Lieber Tommy, fliege weiter. Wir sind alle Bergarbeiter. Fliege weiter nach Berlin. Da haben alle Ja geschrien. Doch ab Mitte 1943 flogen die Alliierten fast täglich Angriffe auf das Ruhrgebiet. Tagsüber die Amerikaner, nachts die Briten. Schon ein Jahr vor Kriegsende war die Hälfte aller Wohnungen zerstört. Viele Familien hausten im Keller. Doch die schlimmsten Tage kamen noch, etwa der 14. Oktober 1944 in Duisburg. Über den ganzen Tag hinweg flogen drei Angriffswellen mit bis zu 1000 Bombern Angriffe auf die Stadt und den Hafen, erinnert sich Hildegard Rüdiger.
Ich kann mich nur an Angst und Grauen erinnern. Wenn der Fliegeralarm war, dann fingen wir an zu zittern. Und ich habe auch nachher, nach diesem furchtbaren Angriff, ein Jahr lang gestottert.
Allein dieser Angriff forderte 4000 Tote, darunter Hunderte von Zwangsarbeitern. Militärisch brachten die Angriffe wenig. Im letzten Kriegsjahr wurden sogar die höchsten Produktionszahlen erreicht. Und die Kohleschächte konnten ohnehin kaum getroffen werden. Am 11. März 1945 gab es den letzten großen Angriff auf Essen. einen Tag später auf Dortmund. Dann wurde das Ruhrgebiet von britischen Truppen besetzt.
In unserer Reihe 1945, der Bombenkrieg, hörten Sie einen Bericht über die Luftangriffe auf das Ruhrgebiet. Morgen geht es in dieser Reihe von Deutschlandradio Berlin um das Schicksal der japanischen Hauptstadt Tokio. 7.46 Uhr ist es.
Nach der Konferenz von Casablanca gaben die Alliierten am 24.01.1943 bekannt, dass sie Deutschlands bedingungslose Kapitulation verlangten. Wenige Tage später musste die deutsche 6. Armee in Stalingrad kapitulieren. Am 18. Februar hielt Hitlers Propagandaminister Dr. Joseph Goebbels eine Rede im Berliner Sportpalast.
Ich frage euch! Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun Volk! Steh auf und Sturm bricht los!